Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag und herzlich willkommen.
Kann ich Ihnen helfen?
Willst du mit mir einen kleinen Ausflug aufs Land machen?
Okay, das klingt ernst. Ich guck mal nach, ja? Machen Sie das nicht.
Tja, Ausflüge aufs Land können schon mal in Entführung, Mord und Totschlag enden. Zumindest in Detlef Bucks neuem Film. Um den geht es in dieser Stunde. Der Titel, eine augenzwinkernde Hommage an einen alten Buck-Film. Wir können nicht anders. Nicht nur für die Kinos, sondern auch für die Filmfestivals bedeutet Corona eine dramatische Veränderung. Aber so mancher in der Branche geht in der Not kreative neue Wege, wie das Sundance Film Festival in den USA. Und in Deutschland gibt es für den Animationsfilm endlich eine lang ersehnte Anerkennung. Christian Berndt über Neues aus der Kinowelt in Corona-Zeiten.
We stand upon the edge of a precipice.
Matrix 4 soll im Dezember 2021 ins Kino kommen und zeitgleich online erscheinen. Und nicht nur das, Warner wird sein gesamtes Kinoprogramm nächstes Jahr parallel zum Kinostart auf seinem Streamingdienst HBO Max anbieten.
Sie betonen zwar, dass es eine Covid-Ausnahmesituation ist, aber natürlich ändert sich da der ganze Markt. Aus der momentanen Situation muss man wirklich sagen, dass man gerade, was Popcorn-Kinos auch in Deutschland anbetrifft, die Zukunft doch nicht sehr rosig ausschaut, wenn wir nicht wissen, welche Kinos es in einem Jahr noch gibt.
Aber zumindest eine gute Nachricht gibt es fürs Kino, sagt Ludwig Sporrer von der AG Film Festival.
When I say son, you say dance, son! Son!
Das Sundance Film Festival soll Ende Januar 2021 nicht nur online stattfinden, sondern auch in US-amerikanischen Kinos, und zwar verteilt über das ganze Land. Ein Modell, das auch schon das Amsterdamer Dokumentarfilmfestival praktiziert hat. Sporrer könnte sich diese Option auch für die Berlinale vorstellen, die höchstwahrscheinlich im Februar nicht als Präsenzfestival stattfinden kann.
Wir leben in einer Zeit, wo sich ganz viele Gewissheiten auflösen und neue Sachen gedacht werden.
Für die deutschen Filmfestivals, so Sporrer, wird die Pandemie langfristige Veränderungen bringen. Online-Angebote wird es bei Filmfestivals wohl auch nach Corona geben. Aber natürlich brauchen Filme auch die große Leinwand. Und so werden hybride Festivalformen wohl auch nach der Pandemie bleiben, so Sporrer. Allerdings braucht es dafür auch Kinos.
Es ist durchaus vorstellbar, dass es in 10 Jahren tatsächlich Städte gibt, wo man die wirkliche Chance hat, Filme zu sehen, nur bei den Festivals.
Eine andere Branche in Deutschland ist bisher vergleichsweise gut durch die Corona-Zeit gekommen, der Animationsfilm.
Produktionen, die am Computer durchgeführt werden können, das läuft auch weiter und da hat Corona keine großen Einschnitte gebracht. Aber gerade bei internationalen Koproduktionen fehlt natürlich der persönliche Austausch.
Und gerade in der Animation spielt Deutschland international eine große Rolle, meint die Geschäftsführerin der AG Animationsfilm, Annegret Richter. Im Kino gibt es im Dokumentarfilmbereich schon länger ambitioniertes Animationskino für Erwachsene. Der Film Waltz with Bashir von 2008 über den Libanon-Krieg war eine Art Durchbruch. In Deutschland wurde der Animationsfilm trotzdem lange nicht ernst genommen.
Animation wurde lange Zeit als Kinderfilm abgestempelt. Und damit haben Erwachsene, die ja bekanntlich auch Entscheidungen treffen in Politik, in den Förderanstalten, im Fernsehen, Animationsfilm lange immer in die Kinderecke gestellt und nicht weiter beachtet. Und jetzt wird langsam auch das Bewusstsein wahr, dass Animation mehr kann.
Ausdruck davon ist, dass jetzt an der Deutschen Filmakademie eine Sektion Animationsfilm gegründet wurde.
Die Animation ist ja gewohnt, in kleinen Schritten zu denken und das sind jetzt schon riesengroße Schritte.
Die neue Aufmerksamkeit ist auch dem Renommee des hohen technischen Standards im Bereich der visuellen Effekte geschuldet.
Vieles auch von den großen internationalen Serien- und Spielfilmproduktionen ist ja in Deutschland entstanden und das hat natürlich auch bei den Förderern und bei der Politik für Aufmerksamkeit gesorgt.
Richter hofft, dass die neue Sektion an der Filmakademie auch zu einem größeren Interesse von Erwachsenen am Animationsfilm führt.
Das ist in Deutschland aufgrund der Sendeplätze ja kaum möglich, weil Animationssendeplätze zum Beispiel fast ausschließlich im Kinderbereich liegen im Fernsehen.
Für größere Aufmerksamkeit könnten auch neue Filmpreise sorgen.
Aber in erster Linie geht es ja auch erstmal um den Austausch innerhalb der Branche in dieser Sektion und eben auch den Austausch der Animationsbranche mit anderen Filmbranchen. Das ist bisher noch zwei sehr getrennte Welten sind es eigentlich bisher gewesen. Und auch für Realfilmmacher kann es ja interessant sein, mal mit Animationsfilmmachern zu sprechen, zumal ja auch rein technisch die beiden Bereiche immer mehr zusammenwachsen.
Der Kinderfilm werde aber weiter dominieren, meint Dirk Beinhold, Geschäftsführer von Akkordfilm und Mitglied der neuen Sektion. 90% der Animationsproduktionen seien Kinderfilme. Der deutschen Filmbranche komme das zugute.
Der deutsche Animationsfilm verkauft sich besser ins Ausland als jeder andere im europäischen Festland. Also kein anderes Land ist so stark im Export.
Für animierte Kinofilme hat Corona vielleicht dramatischere Konsequenzen als für den Realfilmbereich.
Wie ich gehört habe, ist es beispielsweise bei Disney so, dass in Zukunft die Filme als erstes auf Disney Plus weltweit ausgewertet werden sollen und erst dann, wenn überhaupt, in die Kinos kommen.
Beinhold hofft trotzdem, dass der Animationsfilm im Kino bleiben wird. Denn für die Kinokultur ist er enorm wichtig.
Einmal ist es so, dass wir mit unseren Filmen oft für den ersten Kinobesuch im Leben sorgen. Und dann ist es natürlich so, dass dieses Erlebnis, als Familie ins Kino zu gehen, das ist nicht vergleichbar mit der Flimmerkiste zu Hause.
Das sagte Beinhold, Mitglied der neuen Sektion Animationsfilm in der Deutschen Filmakademie im Corona-Update von Christian Berndt. Wir können auch anders. Das war der Film, mit dem Detlef Buck 1993 berühmt wurde. Eine skurrile Komödie über Ostdeutschland kurz nach der Wende, ein Roadtrip zweier Brüder. Detlef Bucks neuer Film heißt nun Wir können nicht anders. Eigentlich sollte er ins Kino kommen, aber jetzt ist er bei Netflix zu sehen. Es ist eine schwarze Komödie mit Liebe, Eifersucht, Rache, Mord und einer durchaus blutigen Handlung. Im Zentrum Edda und Samuel, ein Paar, das in die Provinz reist und dort auf den selbsternannten Gangsterboss Hermann und die außer Rand und Band geratenen Männer von der Freiwilligen Feuerwehr trifft.
Mein Freund wurde entführt und ist jetzt in Lebensgefahr.
Aber du bist doch die Edda.
Hören Sie mir nicht zu.
Das ist jetzt hier alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ja?
Lässt du mir meine Sauna gern?
Helfen. Ja, klar, fahre ich mit.
Ein Ausschnitt aus Wir können nicht anders. Ich habe mit Detlef Buck gesprochen und ihn erstmal gefragt, Wir können auch anders ist vor 27 Jahren erschienen. Fanden Sie es jetzt mal wieder an der Zeit, mit Wir können nicht anders in die ostdeutsche Provinz zu gucken?
Das hat mich gereizt. Damals war das ja so ein Neuland und das war für mich der wilde Osten und da standen ja auch noch Sowjetsoldaten überall rum. Und jetzt haben wir diese Reise, also eine Rückkehr eines jungen Mädchens nach Hause, die in der Stadt mehr oder weniger lost war, bankrott und muss zurück, ein bisschen gedemütigt worden und nimmt aber einen jungen Professor mit und gerät da unter die Räder. Es ist schon auch ein Porträt und jetzt 27 Jahre nach Aufbau Ost weiß man ja, aha, hier und da ist es gelungen, aber hier und da ist aber auch ist nicht gelungen. Und es ist aber nicht nur im ostdeutschen Provinz, sondern auch in der westdeutschen, dass teilweise gehende Leere ist. Und der Dorf-Tycoon sagt einen entscheidenden Satz, da es euch egal ist, was wir hier machen, machen wir, was wir wollen. Und das ist letztendlich auch ein entscheidendes Thema in dem Film.
Nochmal zur Anlage. Es gibt schon so ein paar Vergleichbarkeiten. Also Sie haben es ja schon erwähnt, sind zwei Menschen, dieses Mal kein Bruderpaar, sondern ein Liebespaar, reist durch die Provinz. Sie stoßen zwar nicht auf Wegelagerer, aber auf so einen Gangster in Uniform. Und es entsteht dann so eine Kette von Unliebsamkeiten, denen sich das Paar ausgesetzt sieht. Wie ähnlich haben Sie die Grundstory ganz bewusst angelegt?
Nee, habe ich nicht bewusst angelegt. Das ist das Heimkehren eigentlich. Und man denkt ja immer, da verändert sich nichts, aber da ändert sich alles. Und auch die Tonalität ist schärfer geworden. Und sie denkt, sie erkennt das nicht mehr wieder, wo sie vor 5 Jahren abgehauen ist. Und das ist die Feuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr, die nach einem desolaten Weihnachtsfest, wo die Emotionen hochschlagen. Eifersucht kommt auf, insolvent, der große Dorftakun ist insolvent. Der dreht völlig am Rad und dadurch will er eigentlich mal, ich sag mal, zu früh eine Silvesterrakete starten lassen und dreht am 6. Dezember, also im Nikolaustag, völlig durch. Und das passiert ja hier und da auch ab und zu. Ich weiß, dass ja in der Stadt ist man dann aufgeklärt und sagt, ja, da können wir ja drüber reden oder sowas. Im Dorf, wenn die Eifersucht durchschlägt und der Betrug da ist, Sophia Tomala spielt halt die Ehefrau von dem Sascha Gerzak, der den Dorftakun spielt, dann gehen da ganz schnelle Handlungen. Ich glaube, pro Jahr werden ja 200 Frauen aus Eifersuchtsgründen umgebracht. Das ist auch eine starke Zahl, ne?
In Wir können auch anders gab es ja auch so eine gewisse Wildwest-Mentalität. Hat sich für Sie jetzt diese gewisse Gesetzlosigkeit irgendwie auch durchgesetzt?
Naja, letztendlich ist es passiert solche Dinge schon mal. Klar, ich meine, ich greife nicht zu verstärkten Mitteln, weil sonst wird nichts deutlicher. Weißt du, weil sonst ist es ja boring. Es ist einfach. Aber ich übertreibe es vielleicht ein bisschen, aber die grundsätzliche Anlage, die da zustande kommt, von der habe ich schon gehört, dass Leute wirklich plötzlich, eben weil sie privat insolvent sind und den Betrug haben, dass sie dann eben alles kurz und klein schlagen. Diese Wut, das ist ja auch eine Wut, die da hochkommt. Und die hören wir ja immer. Ich will dann jetzt nicht mit der AfD und sonst was ankommen, weil es mir dann auch zu einfach ist, sondern das ist ja viel untergründiger. Ich will das nicht so profan machen, sondern woher kommt diese Frustration, sage ich mal, die sich dann entlädt in einer Gewalt? Und das ist schon ein Thema, finde ich.
Diese Frustration, die zeigt sich auch so in anderen Szenen, auch in den Bildern. Es herrscht so eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Die Jugendlichen, die sie zeigen, wirken ziemlich grob und verroht. Ist schon fast so ein bisschen an der Grenze zur Groteske. War das für Sie in dem Fall das adäquate Mittel der Wahl?
Ja, ich bin, sagen wir mal, ich bin ein großer Bewunderer der Coen-Brüder. Und wenn die Fargo machen oder Fargo selbst, die Serie, hat eine ähnliche Tonalität. Da ist ja auch alles verroht. Und Deutschland ist oft so in filmischen Mitteln zu, ich nenne das jetzt mal, zu kleinkariert. Und es ist ein Film. Und ein Film will etwas ausdrücken und dadurch greift er zu expressiveren Mitteln, um etwas auszudrücken. Sonst ist es ja eigentlich nur dokumentarisch und das kann ein Dokumentarfilm machen. Für mich ist es ein Spielfilm, der zu größeren Mitteln greift und der ja auch eine Sehnsucht hat. Das ist die Musik, die von Konstantin Gropper gemacht wird, ist ja völlig sehnsuchtsvoll. Dieses verlassene Stahlwerk, wo Peter Kurt da ist, da hört man dann die Musik der glorreichen vergangenen Tage. Und ich habe auch viele Leute getroffen, die von dieser Zeit auch immer wieder reden, besonders in der ehemaligen DDR.
Also die Coens zum einen, es wird ja auch recht viel geschossen und getötet und auch das ist überzeichnet. Daher kam auch häufiger der Vergleich mit Quentin Tarantino als Inspirationsquelle auf. Würden Sie da auch mitgehen?
Ich feiere die Gewalt ja nicht, sondern die passiert und dann ist es eben so. Und das ist bei den Coen-Brüdern. Da wird das auch nicht abgefeiert. Das ist, halte ich für den falschen Vergleich, Pulp Fiction da reinzunehmen. Oder Quentin, der eben das manchmal so übertreibt, dass es dann wieder auch ja verdaulich wird. Oder jeder weiß, das ist jetzt nicht mehr Realität. Und wie gesagt, es hat eher eine passiert halt, ne? Wenn der eine da den Degen durch den Brust kriegt und da lange hängt, dann sagt er, wie ist das denn passiert? Ja, ich war das nicht. Das ist eher die, das ist, hat auch eine, man nennt das den lakonischen Humor von mir aus oder so. Das ist mir dann auch vorspielt, dass andere Leute bezeichnen für mich. Ich will da was mit ausdrücken. Und wenn man da genau hinguckt, dann ist das schon eine Bestandsaufnahme. Oder wundert euch nicht, dass das passiert, was passiert. Das ist, sagt der Film aus.
Dann hat es ja auch so ein bisschen was Westernhaftes, oder?
Das habe ich ja, mit dem habe ich ja schon bei Wir können auch anders gespielt. Und dadurch, in dem Moment, wenn eine Landschaft da ist und ganz hinten sieht man ein Auto fahren durch einen tiefen, dichten Wald, wobei die Landschaft eben auch zerhackt ist durch, ich sage ich mal, großen Stromtrassen und durch die neue Pipeline für Gas und was ich, wo es alles für die Stadt mehr oder weniger gespeist, damit die Stadt Energie bekommt und das Land ist ein bisschen nicht idyllisch. Es ist nicht idyllisch alles. Das, ja, also Western, klar, ich bin jemand, der sehr gerne mit solchen Dingen umspielt, obwohl Coen-Brüder spielen da ja auch genauso mit rum.
Der Film ist als Kinofilm angelegt gewesen. Er sollte jetzt auch Ende des Jahres ins Kino kommen. Nun kommt er beim Streamingdienst. Machen Sie sich Sorge ums Kino?
Ja, aber das mache ich mir schon länger, weil das ist natürlich dieses Angebot, was über Streamingdienst, in diesem Fall ist es Netflix, kommt. Und das finde ich ja auch alles sehr, sehr erfrischend, weil dann was aufgebrochen wird und die alten Gesetzmäßigkeiten durcheinandergebracht werden. Das finde ich immer sehr positiv, Was teilweise aber, wo ich dann eben Bedenken sehe, ist es, dass das eine bestimmte Art von mittleren oder kleinen Kinos, es eine Parallelwelt entsteht. Es gibt diese sogenannte Arthouse-Welt, die in den Festivals stattfinden. Wenn dieser Film dann einen Preis bekommt, dann kann es sein, dass er dann mit 20.000 Besuchern nach Hause geht, obwohl er in Cannes einen Preis gekriegt hat. Das sind zwei Welten, die stattfinden. Und dann hast du dann eben die Popcorn-Kino oder die Mainstream, die großen Events, die Jahrmarktfüller, die dann eben die Kinos dicht machen und dann wie Staubsauger funktionieren. Die Vielfalt im Kino ist noch da, sie wird aber sicherlich nach dieser Krise Corona, ich hoffe, dass das die meisten überleben, aber es ist ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden, wo viele eben was auf kleinen Bildschirmen gucken und nicht mehr so bereit sind, sich zu treffen im Kino. Das ist ein bisschen schade, ist es schon, aber andererseits, wie gesagt, es liegt auch in einer Möglichkeit in den Streamingdiensten, die wirklich neue Dinge probieren.
Jetzt können wir erstmal, wir können nicht anders bei Netflix sehen. Detlef Buck, vielen Dank.
Ahoi, ja, ich wünsche dir da viel Spaß.
Jeder Leichnam muss durch uns zerstört werden, sonst verwandelt er sich ebenfalls in ein Monstrum. Nach einiger Zeit erhebt es sich und tötet und seine Opfer verwandeln sich ebenfalls und töten auch.
Ja, Zombies und Vampire, die schauen wir uns gleich mal näher an und zwar im Zusammenhang mit anderen kleinen Fieslingen, Viren. Denn es gibt ein spannendes neues Buch über die Verbindung von V und V, Vampir und Virus im Film. Als im März die Corona-Pandemie auch bei uns ankam, da passierte plötzlich etwas Merkwürdiges mit unserer Wahrnehmung. Unser Leben, unsere Realität schien plötzlich gar nicht mehr so weit weg zu sein von den Katastrophenszenarien des Kinos. Filme wie diesen hier, Contagion von Steven Soderbergh, den haben wir plötzlich ganz anders gesehen.
Reden Sie mit niemandem, fassen Sie niemanden an, halten Sie sich von anderen Menschen fern.
Auch die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen hat den Stillstand des Lockdown im Frühling genutzt und sich noch einmal durch Pandemie, Katastrophen und Zombie-Filme geguckt und Literaturklassiker über die Pest oder Cholera gelesen. Entstanden ist daraus das Buch Angesteckt, Zeitgemäßes über Pandemie und Kultur. Elisabeth Bronfen untersucht darin, was wir aus der Fiktion über die Pandemie der Jetztzeit lernen können. Ich habe mich mit Elisabeth Bronfen per Videokonferenz unterhalten darüber, was sichtbar wird durch die Linse vergangener Pandemien.
Also es ist ja grundsätzlich so, dass Epidemiologen immer zurückschauen, um herauszufinden, wie hat sich eine bestimmte Pandemie entwickelt, um dann sozusagen voraussagen zu können, entweder wie eine Pandemie, die gerade jetzt im Gang ist, sich entwickeln wird, beziehungsweise was man tun könnte, um so etwas in der Zukunft zu verhindern. Und die Pandemie, auf die jetzt im Moment alle Leute schauen, witzigerweise die, die man lange die vergessene Pandemie nannte, war natürlich die spanische Grippe um den Ersten Weltkrieg herum. Und das Interessante für mich an der Sache ist die Idee, man guckt in die Vergangenheit, um gewisse Muster feststellen zu können, damit man dann eine Prognose für die Zukunft machen kann. Also diese drei Zeiten, die dann auf einmal involviert sind. Und das interessiert mich so sehr, weil Freud in seinen Schriften zur Fantasiearbeit ja auch von diesen drei Zeiten redet. Er spricht davon, dass etwas in der Gegenwart einen beschäftigt, einen beunruhigt. Und es löst dann Erinnerungen an etwas in der Vergangenheit aus. Meistens sind diese Erinnerungen natürlich dann auch ein bisschen entstellt und verändert. Und da verknüpft sich für mich eigentlich die Arbeit der Epidemiologen und die Arbeit, die ich versuche zu leisten in dem Buch, in dem es mir ja um Epidemien und Kultur geht, nämlich das, was ich das Pandemiearchiv nenne, nochmal zu durchforsten, um etwas über unsere Jetztzeit zu erfahren.
Wenn wir mal in dieses Pandemiearchiv schauen, da fangen Sie an mit der Auseinandersetzung mit der Mutter aller Pandemien, die Sie schon erwähnt haben, die spanische Grippe, die ja in den Ersten Weltkrieg fiel und dann die dritte Welle in die Nachkriegszeit 1919 und 20. So, dann kam 1922 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens von Friedrich Wilhelm Murnau heraus. Wie arbeitet er sich denn an den Erfahrungen der spanischen Grippe ab?
Also man hat Murnaus Nosferatu normalerweise entweder wirklich als so einen frühen Versuch, diese übernatürliche Gestalt des Vampirs auf die Leinwand zu bringen, verstanden. Das andere, was man normalerweise mit Nosferatu verknüpfte, war halt eher der Erste Weltkrieg und die ganzen Toten im Ersten Weltkrieg, bis hin auch zu, und da denke ich dann an den Filmwissenschaftler Krakauer, der ja gerade fürs Weimarer Kino gesagt hat, hier lässt sich eigentlich vorausahnen, was dann später Ende der 20er, frühen 30er Jahre im Sinne von totalitären Regimen sich in der Realität abzeichnete. Also könnte sagen, Hitler als derjenige, der die ganze deutsche Nation ihres Blutes aussaugt und zu einer Art massenzombiehaften Verhalten bewirkt bei ihnen. Aber wenn man sich den Film jetzt anschaut als Pandemiefilm, fällt einem eben auf, es ist eigentlich sehr ähnlich wie das, was wir heute im Jahr 2020 erlebt haben, nämlich ein Vampir, also eine Art verkörperter Virus, wunderschön von Max Schreck auch gespielt, beißt zuerst diesen jungen Mann, der ihn in Transsilvanien besucht hat, um ein Haus zu verkaufen. Der hat dann auch so kleine mückenartige Stiche am Hals. Und in dem Moment, wo dieser Vampir, sprich dieser verkörperte Virus, auf Reisen geht, sehen wir genau auch, wie sich eine Pandemie entwickelt. Also wir bekommen auch Zeitungsberichte davon, wie an allen möglichen Hafenstädten entlang des Schwarzen Meers Pandemien ausbrechen, bis er dann tatsächlich in Würzburg ankommt und alle auf dem Schiff sind eigentlich schon erkrankt und gestorben und es kommt sozusagen nur noch das Virus und gar nicht mal mehr die Kranken an Land und verbreitet sich dann in dieser kleinen norddeutschen Hafenstadt. Und da sehen wir dann eben auch genau das, was wir jetzt wieder erlebt haben. Leute müssen zu Hause bleiben. Es ist natürlich noch brutaler als bei uns, weil die Erkrankten gar nicht mal im Krankenhaus sterben dürfen. Und wir sehen eben, was wir zum Beispiel Anfang des Jahres ja auch in Bergamo oder auch in New York City gesehen haben, die Leichenberge. In diesem Fall sind es die Züge von Männern, die Särge aus dem kleinen Dorf Würzburg heraustragen.
Woher kommt denn eigentlich diese Verknüpfung von Vampir und Virus? Die ist ja auch nicht selbstverständlich.
Zu meinem großen Erstaunen ist es so, dass Virologen die selber benutzen. Und zwar, sie sagen, wenn man in den Bereich der Viren eintritt, tritt man in den Bereich der Untoten ein. Also Viren sind Schnipsel, die sind weder lebendig noch sind sie tot. Und sie haben eben diesen irrsinnigen Überlebensdrang und sie brauchen einen Wirt. Und ich glaube, das ist die Verknüpfung zum Vampir oder eben auch zum Zombie. Einfach so die Idee eines Wesens, was zwischen Leben und Tod ist, was entweder das Blut aus Lebenden aussaugen muss und durch diesen Biss die Lebenden dann infiziert, sodass sie dann selber zu Vampiren, sprich Superspreaders von Viren werden. Oder eben Zombies, die einfach die Menschen fressen müssen und dann werden sie selber auch zu Zombies. Also es wird etwas aus dem Aberglauben entlehnt, um etwas in der Naturwissenschaft zu beschreiben, was man so deutlich nicht greifen kann. Selbst die Virologen können das nicht greifen.
Sie haben schon gesagt, Murnau beschreibt ja auch den Weg des Virus und Transsilvanien ist das so ein bisschen, was für uns heute China ist. Braucht das Virus für die Narration auch das Fremde als Ursprung?
Also das Virus, wie jede andere Pandemie, auch wie die Pest, kommt immer von außen. Und ich denke, das hat seit der Antike damit zu tun, dass man das entweder wie so eine göttliche Strafe verstehen will oder wie ein Übel, was die Menschen wegen ihrem Verhalten, sei es moralisch oder sei es wirtschaftlich, auf sich gezogen haben. Ein Gedankengang, eigentlich ist die Welt, in der man lebt, virenfrei und dann macht man etwas und dann kommt der Virus. Und das ist, glaube ich, auch deswegen wichtig, weil man kann sich natürlich die Überwindung des Virus nur so vorstellen, dass er dann auch nicht mehr da ist. Deswegen ist es so wichtig, dass die Pandemie immer von außen kommt. Und wenn man sagt, die Pandemie kommt von außen, kann man gleichzeitig alles, was mit der Pandemie zu tun hat, mit einem Fremdkörper in Verbindung bringen oder eben auch mit einem Feind, einem Fremdling, einem Außerirdischen.
Sie benutzen in dem Buch so schön das Bild, dass auch die Vampirgeschichten selber fast funktionieren wie ein Virus, dass sie auch mutieren, dass sie sich weiter fortpflanzen. Wie mutiert denn der Vampirfilm dann zum Zombiefilm?
Also wir sagen ja auch im Englischen, im Internet, it goes viral. Also diese Idee, dass sich etwas vervielfältigt und im Zuge der Vervielfältigung sich auch transformiert, haben wir immer schon im Bezug zu Viren gedacht. Und es gibt nicht so viele Vampirfilme, die explizit auch Epidemiefilme sind. Das darf man nicht vergessen. Aber einer, der das macht, ist einer aus den frühen 60er Jahren, The Last Man. Der ist dann selber noch mehrmals verfilmt und verändert worden im Laufe der letzten 40 Jahre. Und das ist eben der letzte lebende Mensch nach einer globalen Pandemie. Und einerseits sind es auch Wesen zwischen Leben und Tod, die ihn bedrohen. Und die Vampire kommen jetzt in Scharen und bewegen sich auch ganz langsam. Also sie sind eigentlich wie so eine Art Hybrid zwischen dem sehr eleganten Vampir, der ja auch in den Vampirfilmen nachts genauso agieren kann wie Menschen, und eben den Zombies, die eigentlich wirklich fremdgesteuerte Wesen sind. Da beginnt das Hybride und danach übernimmt eigentlich eher das Zombie-Motiv, die Verbindung zwischen Virus und lebenden Toten. Die Vampirfilme danach interessieren sich dann eher für andere Dinge. Und ich denke, es hat auch damit zu tun, dass wir solche Pandemien mittlerweile, also sagen wir mal seit den 80er Jahren, in Verbindung mit wirtschaftlichem Globalismus denken, also der ganzen Konsumgesellschaft. Und im Zombie hat man eben sehr schön diese doppelte Bedeutung von Konsum. Wir konsumieren Waren und wir werden sozusagen von unserem Konsumwaren selber konsumiert und werden so eigentlich zu Zombies, weil wir nur noch Ware haben wollen. Und dann kommen die Zombies und konsumieren uns, weil sie sozusagen uns als ihre Ware haben wollen.
Einer der Filme, den Sie in dem Zusammenhang beschreiben, erwähnen, ist Dawn of the Dead von 1978 von George A. Romero, der ja von vier Menschen handelt, die sich während einer Zombie-Epidemie in einem Einkaufszentrum verschanzen. Also eine sehr interessante Selbstisolation. Ist es genau das, diese These, dass die Welt, wie wir sie kannten, untergehen mag, aber die Kultur des Kapitalismus bleibt?
Also mit den Zombie-Filmen kommt ja etwas noch ins Spiel, nämlich, die sind nie ganz auszurotten. Deswegen gibt es ja auch die Serialität. Also beim Vampirfilm ist es ja meistens so, am Ende wird der Vampir oder die Vampire gefällt und dann ist alles vorbei. Bei den Zombies ist es ja eher so, sie kommen immer wieder. Und diese Veränderung, die jetzt aber mit den Zombies noch einhergeht, ist, das ist sehr viel kapitalistisch kritischer verstanden. Also sozusagen nicht nur wir werden zu lebenden Toten, weil wir so viele Güter konsumieren, sondern auch uns braucht es gar nicht. Aber die kapitalistische Ordnung funktioniert einfach weiter, egal wer diese Güter konsumiert. Und das Interessante da ist natürlich auch, dass es ganz viel mit Mutation zu tun hat. Also, dass man sich sozusagen immer mehr vorstellen kann, dass Wesen, die halb menschlich und halb etwas anderes sind, auch einfach weiterleben, weil so eine Grundbedingung der kapitalistischen Kultur aufrechterhalten bleibt.
Was ja überhaupt bei all den Filmen spannend ist, ist, inwieweit sehen wir sie jetzt auch nochmal anders vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie. Und wenn wir auf Romero nochmal gucken, Dawn of the Dead, was lernen wir über das Verhalten von Menschen in der Pandemie, was vielleicht auch irgendwie interessant ist aus der jetzigen Situation heraus?
Also in diesen Zombie-Filmen von George Romero zeichnen sich ja mehrere Dinge ab. Einerseits Panik. Und dass Leute einfach in einen Zustand von Wahnsinn verfallen aus Furcht, dass sie sterben können oder aus Erschrecken und Entsetzen, dass um sie herum einfach so viel Zerstörung stattfindet. Und ich glaube, diese Panik hat für uns jetzt im Jahr 2020 nochmal eine ganz eigene Brisanz bekommen. Wir bekommen aber auch die Geschichte von den Institutionen, seien es die Medien, seien es die Gesundheitsbehörden, die nicht mehr funktionieren. Wir bekommen auch diese Idee, man setzt dann das Militär ein, also sozusagen eine Gegengewalt. Auch da sehen wir jetzt wieder Analogien zu dem, was wir heute haben, sei es auch nur ein gewisser Vorwurf gegenüber den Gesundheitsbehörden und sei es auch nur zum Beispiel die ganzen Pandemiegegner, die sich jetzt militarisieren und in dem Sinne auf das Virus schießen, als sie einfach auf alle, entweder real oder imaginär schießen, die gewisse Schutzmaßnahmen vorschlagen. Und vor allem aber auch geht es um das Heldenhafte. Also wer setzt sich dann durch? Und die, die sich durchsetzen, sind die, die erfinderisch sind. Und die, die dann aber trotzdem sterben, sind die Übermütigen. Also das wirklich Interessante an den Zombie-Filmen sind ja, wer überlebt dann zum Schluss? Und das sind meistens diejenigen, die etwas verstanden haben. Und in dem Romero-Film Dawn of the Dead ist es eben der afroamerikanische Polizist, dessen Großvater ja Priester in Haiti ist und der deswegen die Zombies einfach besser versteht als seine weißen Polizistenfreunde.
Etwas, das sich auch durch andere Filme zieht, dass Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen häufig die sind, die resilienter sind in den Filmen als andere, vielleicht auch aus ihrer Geschichte heraus.
Man sieht es vor allem in dem zweiten Remake von Invasion of the Body Snatchers mit Nicole Kidman, ist einer, in dem das Virus eine ganz politische Position einnimmt, nämlich die Leute werden nicht wirklich von den Part People ersetzt, sondern sie werden transformiert, und zwar sie werden sozusagen politische Pazifisten. Und das wird aber absolut totalitär, weil es darf da niemanden mehr geben, der Emotionen zeigt. Also der Pazifismus ist gleichzeitig auch ein emotionsloser Zustand. Und die Figuren, die am besten wissen, was sollen wir jetzt tun, die überall schon eigentlich diese Art Polizeigewalt, die alle in diesen Zustand der Emotionslosigkeit drängen will, die Figuren, die das am besten wahrnehmen, sind die afroamerikanischen Bürger und Bürgerinnen in Washington D.C. Und ich denke, da will der Film ganz explizit etwas sagen, dass sie ein viel besseres Sensorium für Polizeimacht haben als die viel weißen Figuren, die sich eigentlich immer schon geschützt gefühlt haben.
Wie Sie ja überhaupt eingehen auf die politische Dimension, die das Virus oder eine Pandemie dann häufig in den Filmen mit sich bringt. Sie analysieren da die sogenannte Outbreak-Narrative, die eine politische Dimension hat. Können Sie beschreiben, welche beiden Stränge das sind?
Also die politische Seite der Pandemiegeschichten beginnt im Kalten Krieg und ist dann oft verknüpft auch mit Raumfahrtprogrammen und der Idee, man könnte biologische oder andere Waffen entwickeln, um den Feind, in diesem Fall jetzt die Sowjetunion, zu zerstören. Und da ist das Interessante, eine Idee, diese gefährlichen Viren kommen von außen und können aber nur in der Form von einem militärischen Gegenschlag vernichtet werden. Und gleichzeitig findet aber innerhalb dieser militärisch gedachten Pandemiefilme immer auch so eine Selbstkritik statt. Das heißt, in dem Film Outbreak von Peterson sind es ja Schurkengeneräle, die einen Virus, der in Afrika ausgebrochen ist, züchten, um biologische Waffen herzustellen. Und eigentlich wollen sie natürlich diese biologischen Waffen nicht in den USA einsetzen, sondern auch wieder gegen die Feinde des Kalten Krieges. Aber als das dann in einer kalifornischen Küstenstadt ausbricht, sind sie bereit, diese Stadt selber zu bombardieren. Also es geht da auch nochmal um eine Kritik an einer Hypermilitarisierung einer bestimmten politischen Kultur.
Über einen Film müssen wir unbedingt noch sprechen, und zwar Contagion von 2011 von Steven Soderbergh. Da geht es ja auch um eine Pandemie in den USA, ausgelöst durch eine Frau, gespielt von Gwyneth Paltrow, die von einer Asienreise zurückkehrt. Aus heutiger Sicht, wie prophetisch sozusagen war Soderberghs Film?
Also ich glaube, wir müssen festhalten, als Soderberghs Film 2011 herauskam, hat uns das als ein Film interessiert, der mit allen möglichen Stars operiert hat. Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Lawrence Fishburne, Kate Winslet. Und der halt so typisch Soderbergh Montage machte und handgehaltene Kamera und auch so eine gewisse Aufregung produzieren konnte. Wir haben das, glaube ich, kaum auf SARS oder MERV oder Schweinegrippe oder geschweige denn AIDS wirklich zurückgedacht, sondern wirklich so als ein kluger, fast Arthouse-Thriller-Film. Wenn man den heute anschaut, hat man das Gefühl, hier wird uns Covid-19 schon mal vorgeführt, beziehungsweise eine Art Prequel zu Covid-19, weil es tatsächlich praktisch den gleichen Verlauf nimmt. Es ist eben jemand aus China, es zeigt den ganzen Gefahren der globalen Freizügigkeit einer globalen Bewegung und wie sich das dann über so und so viele Tage oder Wochen oder Monate ausbreiten kann, bis es eine sehr große Zerstörung der Lebenswelt der Leute produziert. Und was es dann heißt, dass kluge Epidemiologen, kluge Virologen, kluge Menschen in der Gesundheitsbehörde sich dann dafür einsetzen, dass dann doch ein Vakzin kommt und dass man das dann doch in den Griff bekommt. Sei es auch, dass man die Staaten abriegelt, dass Leute nicht mehr über die Grenze reisen können und so weiter. Also was für mich jetzt aber am interessantesten war am Film, der Film beginnt ja mit der hustenden Gwyneth Paltrow und die ist ja innerhalb von 10 Minuten nicht nur tot, sondern wir bekommen auch diese furchtbare Szene, wo ihr auf dem Autopsietisch die Schädeldecke aufgeschnitten wird und man entdeckt sozusagen in ihrem Gehirn das Virus. Und da hat man also sozusagen ein ganz klassisches altes Bild der Vanitas, nämlich die schöne Frau, die gleichzeitig auch den Inbegriff des Todes darstellt. Also vorne das schöne Gesicht und hinten die ganzen Würmer und die ganze Verwesung. Und das hat mich so interessiert, weil mit der Bewegungsfreizügigkeit, die diese junge Frau, die für einen amerikanischen Konzern arbeitet, der aber eben auch in China ist und dort auch Wälder rodet. Und das wird aber gleichzeitig verknüpft damit, dass sie auch eine sexuell freizügige Frau ist. Denn in dieser Szene, ganz am Anfang, merken wir, die hatte gerade, die sitzt da am Flughafen in Chicago, eine Liebesaffäre mit einem ehemaligen Freund und ist eigentlich auf dem Weg nach Hause. Also diese Knüpfung von Bewegung und sexueller Freizügigkeit, die dann an ihr verhandelt wird, da bekommt dieses Virus nochmal eine ganz alte Färbung, nämlich die der verruchten Frau, die aufgrund ihrer Neugierde und aufgrund ihrer Sinnlichkeit Verderbnis, Sünde und Tod in die Welt bringt. Also das ist ja von Eva über die Hure Babylon bis zu Pandora eigentlich ein Teil unseres Denkens. Und das finde ich schon erstaunlich, dass sich das bis ins frühe 21. Jahrhundert als Denkbild hält.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist besonders interessant, jetzt natürlich mit den eigenen Erfahrungen die Filme sich nochmal anzusehen. Sie haben ja das Buch Ende Juni beendet. Inwieweit würden Sie heute nochmal andere Aspekte in den Filmen beleuchten, als Sie es Ende Juni gemacht haben?
Also was mir jetzt auffällt, ist, wir sind an einem Punkt und den gibt es eher in der Literatur zu Pandemien als zu Filmen, in dem wir uns nicht mehr heldenhaft aufbauen oder heldenhaft verhalten können, sondern wir merken, diese Pandemie dauert jetzt einfach noch sehr viel länger, als wir es eigentlich ertragen wollen. Wir werden müde, wir werden ungeduldig, wir werden ungehalten. Und es ist fast kein Ende in Sicht. Und dann passieren ja andere Dinge. Dann quält man sich gegenseitig, dann verzweifelt man, dann schaut man zu, wie jetzt doch noch unglaubliche Mengen an Menschen sterben oder erkranken. Also das ist wie so eine Normalisierung des Ausnahmezustands. Und die Pandemiefilme machen damit natürlich sehr wenig, weil sie sind auf Aktion, also auf Handlung und Überwindung von Krisen ausgerichtet. Während was wir jetzt eigentlich haben, ist, wie lebt man mit einem nicht alltäglichen Alltag, der so eine Mischung von, es ist gefährlich, wir müssen vorsichtig sein, wir dürfen nicht eigennützig sein, wir sollten Solidarität zeigen, aber so viele andere Leute zeigen keine Solidarität, warum soll dann ich die zeigen? Ach, es ist mir jetzt eigentlich auch alles egal. Also dieses ganze Phänomen, ich glaube, da müsste man wahrscheinlich jetzt nochmal andere Filme anschauen, nämlich Filme über belagerte Städte. Denn da ist ja das viel mehr der Fall. Also da muss man ja wirklich Monate, wenn nicht Jahre, einfach ausharren. Da gibt es den Schwarzmarkt, da gibt es dann die Überläufer, da gibt es dann die Kollaborateure. Und das Aufbegehren gegen die Polizei, gegen die Politiker. Ich glaube, das wären wahrscheinlich jetzt mal die Filme, die ich jetzt angucken würde.
Die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen. Ihr Buch heißt Angesteckt, Zeitgemäßes über Pandemie und Kultur, ist im Echtzeitverlag erschienen und kostet 32 Euro. Ryan Murphy ist einer der erfolgreichsten TV-Produzenten und Regisseure Hollywoods der letzten Jahre. 6 Emmys hat er gewonnen, mehrere Serien produziert, geschrieben und Regie geführt. Alleine in diesem Jahr erschienen Ratched und seine 30er-Jahre-Serie Hollywood. Ryan Murphy scheint gerade überall seine Finger im Spiel zu haben. Am kommenden Freitag erscheint dort sein nächster Streich. Eine Musical-Verfilmung mit Starbesetzung. Meryl Streep, Nicole Kidman und James Corden kreisen als abgehalfterte Broadway-Stars nach Indiana, um in einem PR-Stunt den Abschlussball eines lesbischen Mädchens zu retten. Anna Wollner über Ryan Murphy und seine filmische Handschrift.
I wished when I was young, I had a film like this to see. I wished that when I was growing up, I did not feel so alone.
Ich wünschte, es hätte einen solchen Film gegeben, als ich Teenager war, sagt Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Ryan Murphy über seinen jüngsten Film. Dann hätte ich mich vielleicht nicht so alleine gefühlt. The Prom ist eine Adaption des gleichnamigen Broadway-Musicals aus dem Jahr 2018. Ein Film mit viel Glamour, viel Glitzer und vielen Stars, die mal besser, mal schlechter die Töne treffen.
Let's get this party started! It's time to build a prom for everyone. Show them all. It can be done.
The Prom ist ein schillerndes Plädoyer für Toleranz, das der Logik der Musical-Verfilmung folgt. Immer eine Spur drüber und mit teilweise sehr holzschnittartigen Figuren aus der Klischeekiste. Aber mit einer für Ryan Murphy wichtigen, autobiografisch geprägten Botschaft: Der Kampf gegen Intoleranz ist mit Liebe zu gewinnen.
Like Jo Ellen's character Emma, I'm also from Indiana.
Ich komme auch aus Indiana, wie die Hauptfigur Emma. Meine Highschool-Zeit liegt zwar schon etwas länger zurück, aber ich kenne das Gefühl genau. Ich habe eine Gemeinschaft gesucht, einen Ort, an den ich gehöre. Und ich habe ihn damals nicht finden können. Im Musical geht es darum, gesehen und integriert zu werden. Etwas, was mir damals vorenthalten wurde. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass der Film bei Netflix läuft. 200 Millionen Menschen weltweit können ihn sehen. Selbst in Ländern, in denen es gegen das Gesetz verstößt, schwul zu sein, in denen man dafür umgebracht werden kann.
Mit Netflix hat Murphy einen 300-Millionen-Dollar-Deal abgeschlossen und seinem Stammsender Fox vor 2 Jahren den Rücken gekehrt. Nach Serienerfolgen wie American Horror Story, der bissigen Arztserie Nip/Tuck über Schönheitschirurgen und Glee, einer Highschool-Musical-Serie mit Drama- und Seifenoper-Elementen und einem diversen Cast, neben den typischen Footballspieler- und Cheerleader-Figuren unter anderem ein nicht geouteter Judy Garland-Fanatiker, eine Stotterin und ein Querschnittsgelähmter.
Mr. Schuster, haben Sie eine Vorstellung davon, wie lächerlich es aussehen muss, das Gesangssolo von Sit Down, You Rock in the Boat einem Jungen im Rollstuhl zu geben?
Mr. Schuh setzt auf Ironie zur Verstärkung der Performance.
Ironie hat in einem Showchor überhaupt nichts verloren.
Lange galt Ryan Murphy als Enfant terrible der damals noch braven Fernsehlandschaft. Oft, das erzählt er immer wieder in Interviews, wurde ihm gesagt, dass er es als schwuler Mann in der Fernsehbranche nicht weit bringen wird. Die Diskriminierung, die er erfahren hat, spiegelt sich heute in seinen Figuren wieder.
I grew up in a system where if you had gay characters, let alone two of them.
Ich bin in einem System groß geworden, in dem schwule und lesbische Figuren diskriminiert worden sind. Wenn ein Drehbuch mehr als eine schwule oder lesbische Figur hatte, hatte man den Film gar nicht oder nur sehr schlecht finanziert bekommen. Alle haben einem viel Glück gewünscht. Die Erfahrung jetzt ist überraschend, den Rückhalt der Produktionsfirma zu bekommen und so behandelt zu werden, als würde ich den neuesten Marvel-Film machen. Mir wurde mehr als einmal bewusst, wie sehr die Welt sich verändert hat.
Eine Welt, in der Murphy angekommen ist und die er aktiv mitgestaltet. In der Polit-Satire The Politician hat er Ben Platt die Rolle eines schwulen Schulpräsidentschaftskandidaten auf den Leib geschrieben. In der Serie Hollywood erzählt er im Stil der alternativen Geschichtsschreibung von einem diversen Figurenkabinett im Hollywood der 40er Jahre, das Karriere macht. Es geht um Sexismus, um Rassismus, um die berühmte Besetzungscouch, Prostitution, Ausbeutung und Machtmissbrauch. Murphys Ansatz, all jenen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die es im echten Hollywood aufgrund ihrer Hautfarbe oder sexuellen Orientierung nie geschafft haben. Mit Bildern im Retro-Lala-Land-Look.
Nun, da der Krieg vorbei ist, hoffen viele blauäugige Träumer beim Film groß herauszukommen. In Schwärmen stehen sie vor den Toren der Studios, hoffen auf eine Komparsenrolle oder darauf, der nächste Paul Mooney oder die nächste Hedy Lamarr zu werden.
Seine Figuren sind, egal ob in Hollywood, The Politician, Glee oder auch jetzt bei The Prom, oft sehr eindimensional und stereotyp. Alle, egal ob queer oder hetero. Eines haben seine Filme und Serien alle gemein: Sie sind Mainstream-tauglich. Und im Falle von The Prom bieten sie die glitzernde und schillernde Zerstreuung, die wir alle gerade so dringend brauchen.
Anna Wollner über The Prom, den neuesten Streich von Regisseur Ryan Murphy. Der Film startet nächsten Freitag bei Netflix. Mosul, das ist ein neuer Film. Auch der läuft jetzt, wie so vieles in Lockdown-Zeiten, bei Netflix. Er spielt während der Rückzugsgefechte des sogenannten IS 2017 im Nordirak. Mosul will ein Kriegsfilm der anderen Art sein, denn der Film ist auf Arabisch gedreht. Alle Figuren sind Araber und man sieht keine weißen Gesichter vor der Kamera. Hinter den Kulissen und hinter der Kamera gibt es die schon. Produziert wurde der Film von den Brüdern Anthony und Joe Russo, die unter anderem für die Avenger-Filme verantwortlich sind. Und Regie geführt hat Matthew Michael Carnahan, vorher Drehbuchautor von World War Z. Über Hollywood und den Nahen Osten und was sich in der Darstellung des Nahen Ostens vielleicht verändert hat, darüber spreche ich mit Anke Lewicke. Anke, skizziere doch erstmal vielleicht die Ausgangssituation von Mosul.
Ja, es waren damals ja sehr viele versprengte Truppen unterwegs und eine dieser Truppen war die sogenannte Ninive-SWAT-Einheit. Und über diese Truppe, die immer sehr aggressiv vorgegangen ist, die aus früheren Polizisten bestand, wurde im New Yorker 2017 ein Hintergrundbericht publiziert. Darüber sind die Macher eben auf diese Truppe aufmerksam geworden. Und schon zu Beginn des Films sind sie eben auf eigener Faust unterwegs mit Guerilla-Taktiken. Sie nehmen noch einen jungen Polizisten bei sich auf, weil sie eben auch Ersatzmänner brauchen. Und sein Name ist Carver. Und durch seine Augen lernen wir eben ihre Haltung, ihre Herangehensweise kennen. Und da ist eine unglaubliche Wut und Trauer am Werk und eine ungeheuerliche Entschlossenheit. Und dadurch bekommt das kriegerische Geschehen nochmal eine ganz andere Unmittelbarkeit.
Du sprichst von Chaos, von zerstreuten Truppen, von Unübersichtlichkeit. Das kennen wir auch, diese Unübersichtlichkeit aus anderen Filmen, wie zum Beispiel dem Oscar-gekrönten Film The Hurt Locker. Aber da kriegt man das Chaos nur auf der amerikanischen Seite mit.
Ja, da sehen wir eben die Amerikaner in ihren großen, schweren Uniformen, wie sie da immer schwitzen, dass diese Uniformen gar nicht für diesen Krieg gemacht sind. Sie wissen auch gar nicht, in welcher Kultur sie sich befinden. Sie verstehen die Sprache nicht. Sie wissen nicht, wer Freund und Feind ist. Und man muss sich eben auch immer klar machen, damals gab es keine Bilder über diesen Krieg, das war ja alles zensiert und man hat vom Embedded Journalismus gesprochen und diese eingebettete Perspektive hat dann eben auch Hurt Locker übernommen oder Redacted von Brian De Palma und dadurch haben diese Filme etwas Dokumentarisches und man kriegt eher den Arbeitsalltag von Soldaten mit, also nicht mehr den Helden und diese Unübersichtlichkeit hat vielleicht auch dazu geführt, dass es keine klassische Dramaturgie mehr gab. Es gab keinen Held und keinen Antihelden, kein Identifikationskino. Aber gleichzeitig war es trotzdem, um bei dem dokumentarischen Moment zu bleiben, immer eine einseitige Berichterstattung, weil man ja nie der Perspektive der Iraker eigentlich mitbekommen hat.
Und inwieweit gibt es jetzt durch den Perspektivwechsel, den Mosul vollzieht, inwieweit wird da auch ein anderer Blick auf die jahrelangen kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten geworfen?
Ja, vielleicht muss man doch einfach mal mit dem Begriff der Betroffenheit kommen. Also diese Männer haben ihre eigenen Familien teilweise verloren und sie fahren durch ihre eigene verstörte Stadt. Also sie sind keine Fremden. Also man erlebt diesen Krieg auf einmal von innen heraus. Und deshalb kommt vielleicht noch mal ganz anders die Verrohung zum Vorschein, die eben im Laufe der Jahre dort stattgefunden hat. Man sieht eben Kinder, die ihre Eltern beerdigen, Scharfschützen, die auf Zivilisten schießen. Und man erlebt dadurch vielleicht diese Unmacht dieser Menschen, die so völlig auf sich allein gestellt sind. Aber ich finde es eben, die interessanteren US-amerikanischen Produktionen bisher hatten auch häufig das Thema der Verrohung und die spielten dann gar nicht im Irak selbst, sondern wie im Tal von Ila von Paul Haggis in den USA, wo einfach gezeigt wird, wie diese Verrohung mit nach Amerika genommen wird, diese Aggression, dass die dort weitergelebt wird. Und dadurch erleben wir einfach auch einen neuen Soldatentypen, der total desillusioniert ist, der keine Mission mehr hat und der als Psychowrack zurückbleibt.
Und bei Mosul, jenseits der Perspektive, wie ist denn die Action in Szene gesetzt, die Dramaturgie? Geht der Film denn da auch andere Wege?
Nein, das ist schon die klassische Action und natürlich könnte ich jetzt sagen, das ist alles ganz gut inszeniert, aber eigentlich gibt es die wichtigeren erzählerischen Momente jenseits der Action für mich. Also wenn man dann zum Beispiel die Männer einfach sieht, wie sie zusammen eine Soap aus Kuwait gucken in der Ruhepause oder wie einer dieser Männer immer wieder Müll wegräumt, um so ein Gespür noch von ein bisschen Normalität zu bekommen. Also die Sachen finde ich eigentlich viel besser. Also ich hätte lieber weniger Action und dieser Film ist so, doch vielleicht dann, er findet den Kriegsfilm noch nicht neu, aber was er eben zeigt, ist, dass diese Männer, die eben so viel erlebt haben, dass sie eigentlich nur diesen Krieg beenden können mit Gewalt, dass denen eigentlich gar keine andere Möglichkeit bleibt. Also das bringt der Film dann doch zum Ausdruck.
Anke Lewicke über Hollywood und den Nahen Osten. Der Film Mosul ist jetzt bei Netflix zu sehen.
Top 5.
Auch in diesen Corona-Zeiten kommt ja nun das Fest der Liebe unweigerlich auf uns zu. Und es hat ja gar schon fast einen patriotischen Aspekt bekommen. Wir können durch viel Einkaufen den stationären Handel erhalten, wie uns Wirtschaftsminister Peter Altmaier jüngst vermittelte. Geld ausgeben und Weihnachten? Nun, das kennen wir. Dabei verbindet sich mit Weihnachten im Film allerdings durchaus auch ein anderer Aspekt angesichts des Festes, nämlich das Gute in sich und den anderen neu zu entdecken. Ist das ein kitschiger Ansatz? Ja, unbedingt. Aber bitte, warum nicht? Pandemiezeiten könnten einen Impuls in diese Richtung durchaus vertragen. Hartwig Tegler mit den Top 5 über einige Weihnachtswunder.
Lust auf den Film?
Wollen wir heute Abend zusammen was essen gehen?
Ne? Heute ist Weihnachten.
Nun, dann wissen Sie ja jetzt, worum Sie den Weihnachtsmann bitten können.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Eine Weihnachtsgeschichte von Brian Desmond Hurst. 1951.
Scrooge ist Geldverleiher und ein hartherziger Mensch.
Ich kann auch nicht zahlen, Sir.
Das habe ich erwartet.
Heute ist doch Weihnachten, Mr. Scrooge.
Ach, was Weihnachten? Was hat Weihnachten eigentlich mit Ihren Schulden zu tun?
Doch an diesem Weihnachtsabend, erzählt die Verfilmung von Charles Dickens Erzählung, geschieht ein Wunder. Scrooge wird mit den Schatten seiner Vergangenheit konfrontiert. Er sieht, wann er sich aufgegeben hat. Und das ist eine extrem schmerzhafte Vorstellung. Anders sein zu sollen.
Aber wenn ich mich auch noch so fürchte, ich sage dir, ich bin zu alt. Denk nicht, dass ich verstockt bin, aber ich...
Aber Scrooge schafft es, sich zu verändern. Dieser Klassiker vermittelt Menschlichkeit als Weihnachtsbotschaft. Ebenso wie...
Platz 4. Merry Christmas von Christian Carillon, 2005.
Heiligabend 1914, Erster Weltkrieg. Ein deutscher Offizier singt in den Schützengräben Stille Nacht, Heilige Nacht. Die Franzosen und Schotten hören, singen zurück und machen dem Feind einen Vorschlag.
Wir haben darüber nachgedacht, heute Abend das Feuer einzustellen. Was halten Sie davon?
Der Ausgang des Krieges wird nicht heute Nacht entschieden. Ich glaube, niemand wird es uns verdenken, wenn wir am Heiligen Abend unsere Waffen niederlegen.
Keine Sorge, es ist nur heute Nacht.
Doch das Nur des deutschen Offiziers ist naiv angesichts der mörderischen Kriegsmaschinerie. Die Soldaten werden für ihre Verbrüderung bestraft, aber ihre Menschlichkeit hat Bestand, auch in den Worten des französischen Offiziers.
Ich habe mich den Deutschen näher gefühlt, als denen, die im Warmen sitzen, Truthahn essen und schreien, Tod den Deutschen!
Platz 3. Der kleine Lord von Jack Gold. 1980.
1872. Sadie ist 8, sein verstorbener Vater war Engländer, er lebt nun mit seiner Mutter in New York. Da steht eines Tages der Gesandte des englischen Großvaters vor der Tür.
Das ist also der kleine Lord Fauntleroy.
Als der kleine Lord in England auf den Earl Alec Guinness trifft, ist der Konflikt vorprogrammiert. Allein die Hosenkleider.
Sie sind kaum angemessen für Lord Fauntleroy.
Man schließe nicht von der Kleidung auf den Mann, sagt Mr. Hobbs. Aber wenn dir was anderes lieber ist, will ich mir das gerne anziehen, Großvater. Ich freue mich, wenn ich dir einen Gefallen tun kann.
Diese Art von Zuneigung schleift den emotionalen Panzer des verhärteten aristokratischen Opas nach und nach ab. Das Happy End vom kleinen Lord am Weihnachtsabend ist kitschig. Ja, ja, ohne Frage. Aber unbedingt verdient. Im Glauben, dass Veränderung möglich ist und auch ein kaltes Herz erweichen kann.
Platz 2. Tatsächlich Liebe von Richard Curtis, 2003. I feel it in my
fingers. Mit seiner Weihnachtsversion von Love is All Around landet Altrocker Billy in einer Episode dieses Weihnachtsfilms am Heiligabend auf Platz 1 der britischen Charts. Party-Einladungen folgen, auch die von Elton John.
Elton, auf jeden Fall, ja. Schick einfach einen unverschämt großen Wagen und ich bin da.
Doch kurz danach schon steht Billy im Wohnzimmer seines altgedienten Managers Joe, den er sonst eher wie einen niederen Lakaien behandelte.
Und so sehr es mich auch betrübt, muss ich doch zugeben, dass ich mich zu einem Menschen in besonderer Weise hingezogen fühle. Und das bist du.
2 Minuten bei Elton John und du bist schwul wie 10 Friseure.
Die Kunst von Regisseur und Autor Richard Curtis ist in der Dialogschlagfertigkeit dieser Szene das Erweichen dieses abgefuckten Rock'n'Roll-Stars glaubhaft werden zu lassen. Da mag Billy noch so sehr das Gesicht verziehen, wenn er nachlegt.
Aber leider ist mir klar geworden, dass du die Liebe meines Lebens bist.
Platz 1. Ist das Leben nicht schön? Von Frank Capra, 1946.
Die Qualität eines Klassikers erweist sich bei diesem Weihnachtsfilm darin, dass bei jedem neuen Schauen wieder eine andere Schicht der Erzählung sichtbar wird. Beispielsweise die mit der Solidarität. Es geht um George, gespielt von James Stewart, der seinen Lebensmut verloren hat, sich am Heiligabend umbringen will und von Engel Clarence gerettet wird, indem der ihm das Leben in Bedford Falls ohne George's Existenz vorführt. Eine Albtraumversion.
Du siehst, George, dein Leben hatte wirklich einen Sinn. Wie dumm war es von dir, es wegwerfen zu wollen.
Dann wendet sich alles zum Guten, und zwar dadurch, dass Freunde und Bekannte Geld zusammentragen, um George aus seiner nicht selbst verschuldeten Bredouille zu helfen. Der Kern von »Ist das Leben nicht schön?« ist die Hoffnung auf die Solidarität unter Menschen, auf ihr Zusammenhalten in schwersten Zeiten. Dieses Weihnachtswunder in Frank Capras Klassiker aus jenen fernen 1940er Jahren könnte uns in diesem Jahr gut zu Pass kommen.
Das Weihnachtswunder, die Top 5 von Hartwig Tegler. Ich bin Susanne Burg. Nach den Nachrichten geht's hier weiter im Deutschlandfunk Kultur mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart, die heute die Lust aufs Sammeln unter die Lupe nimmt. Viel Spaß dabei.